Wenn ich unsere Bibelstelle lese aus Offenbarung 21,5, es ist eine der typischen Bibelstellen, die man halt liest. Es ist so typisch, wenn man dann die Offenbarung liest, wenn auch jemand die ganze Bibel durchliest, wenn er an die Stelle kommt, liest man sie halt. Es gibt ja sehr viele Bibelstellen, die liest man einfach, dass sie gelesen sind. Man nimmt es zur Kenntnis. Aber hier steht etwas Ungeheures in Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und es hat mich bewegt. Also, ich sag's mal so, ich wohne in einem sehr alten Haus, von daher weiß ich, wann man was neu machen muss, nämlich wenn es kaputt geht. Und es gibt einfach etwas, wo man damit leben muss. Und zwar, ich denke, das ist ganz wichtig. Gott sagt, es muss alles neu werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Bibel unzweideutig und mit einer Messerschärfe lehrt, dass alles kaputt ist. Und in der Regel, wenn alles kaputt ist, dann probiert man nicht zu reparieren. Sondern wenn alles kaputt ist, dann tauscht man aus. Dann kommt etwas Neues. Und das ist hier ein entscheidender Punkt. Gott sagt, er macht alles neu. Und das kommt, weil alles kaputt ist. 1. Mose 6, Vers 5. Wir haben hier letztendlich eine der dramatischsten Geschichten der ganzen Bibel. Wir haben die Geschichte der Sündflut. Und bevor Gott, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, manchmal löscht Gott auch das Kaputte aus. Und es ist die reine Gnade Gottes, dass wir noch alle da sind. Das möchte ich mal betonen. Er sagt hier, um zu begründen, warum die Sintflut geschieht, warum hier letztendlich das Gericht Gottes einsetzt. Und zwar, ich lese ab Vers 5. Er sagt hier, und als der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und da kommt ja die Botschaft, dass Gott dann letztendlich diese Erde verdirbt, das heißt sie auslöscht. Er sagt in Vers 11, aber die Erde war verdirbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und wir haben heute ein total humanistisches Denken. Du findest in der Gemeinde immer wieder Leute, die sind eigentlich eher Philosophen. Es sind eher Intellektuelle. Sie haben nicht begriffen, dass das Evangelium was vollkommen Normales, vollkommen Einfaches ist und dass es die Substanz und die Wurzel meiner Probleme ergreift. Und das ist der Sündenfall. Wir haben in dieser Welt kein Problem als der Sündenfall. Keiner von uns wäre krank, keiner von uns hätte Not, keiner von uns wäre arm, keiner hätte Probleme mit seinem Aussehen, keiner hätte Probleme mit seinem Beruf. Keiner wäre müde, das ist überhaupt kein Problem. Keiner wäre neidisch, keiner wäre eifersüchtig. Wisst ihr, das, was der Menschen verzehrt, das kommt vom Sündenfall. Das ist das Problem. Der Teufel ist raffiniert. Er versucht, die Menschen immer auf die philosophisch-intellektuelle Ebene zu führen. Paulus sagt nicht umsonst im Kolosserbrief, seht zu, also Warnung, dass euch niemand beraube durch die Philosophie. Das heißt, der Teufel benutzt diese Dinge, um uns die wesentlichen, ich sage mal, Errungenschaften des Evangeliums zu stehlen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man es begreift. Hier zeigt er ganz klar und sagt, es ist alles kaputt. Schon mal Punkt 1. Da hilft keine Philosophie. Da hilft keine schöne intellektuelle Ansätze. Da hilft auch keine schöne, fromme Spruchkärtlein. Da nützt gar nichts, da geht's an die Wurzel. Das heißt, da muss man das, was kaputt ist, austauschen, man muss es erneuern. In Römer 5, 12, Paulus macht es im Neuen Testament teilweise ganz, ganz, ganz ausführlich. Römer 5, 6, aber auch manchmal im Telegramm stehen. 5, 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und hier haben wir jetzt etwas, das ist einfach die Regel ohne Ausnahme. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt auch keine edleren Gläubigen. Oder ein Gläubiger ist nicht edler wie der in der Welt. Im Gegenteil, es gibt in der Welt sehr viele edle Menschen. Das sind die Gläubigen teilweise manchmal trotz ihrem Gläubigsein relativ niveaulos. Sondern es geht hier letztendlich darum, die Bibel sagt, egal wie man ausgeprägt ist. Der eine kommt aus einem behüteten Elternhaus, sündigt weniger. Der andere kommt aus einem schlechteren Elternhaus, sündigt mehr. Das heißt, egal wo jemand herkommt, egal wie er erzogen ist, egal wie er ausgebildet ist, egal wie er sozial angesiedelt ist, die Bibel sagt, Regel ohne Ausnahme. Mit Adams Sündenfall stirbt in den Genen des Menschen die Möglichkeit, mit Gott in Ordnung zu sein. Das heißt, der Sündenfall bricht ein, die Gene sind sünderverseucht. Und jedes Kind, das geboren wird, ist in dem Fall bösartig. Darf ich sagen, bösartig? Wenn ihr wissen wollt, wie bösartig das ist, dann seht der erstgeborene Adams. Lest in der Bibel 1. Mose 4, lest Kain. Und dann guckt bis zum Lamech, es wird immer schlimmer. Und dann habt ihr das Problem dieser Welt. Es ist Sünde. Es ist der Sündenfall. Es ist alles kaputt, absolut kaputt. Und jetzt geht die Bibel hin in Römer 3, 9 und dreht zu, dass ja keiner auf die Idee kommt, er komme hier wieder raus. Er sagt in Römer 3, Vers 9, dass sowohl Jude als Griechen, das waren die zwei großen Gruppen, Jude, das auserwählte Volk, die Griechen standen eigentlich für die Welt, für den Rest, aber standen auch interessanterweise fürs Intellektuelle. Die Griechen fordern Weisheit. Er sagt hier, dass Juden und Griechen alle unter der Sünde sind. Jetzt fängt er an und sagt, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle, das ist Regel ohne Ausnahme, abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und dann kommt der ganze Katalog der Sünden. Das heißt, er sagt hier, alle Regel ohne Ausnahme, alle sind absolut verderbt. Es ist bei allen alles kaputt. Bei dir auch, bei mir auch. Ist klar? Kaputt. Sag, ich bin gläubig, sag ich, okay. Dann ist eine Grundreparatur geschehen. Aber wie ist dein Fahrzeug gepflegt? Darf ich es mal in der Autosprache sagen? Wie sieht es jetzt aus? Auto kann wunderschön sein, wenn es neu geschaffen wird. Nach einem Jahr oder zwei kann es völlig verwahrlost sein. Und so kann ein Gläubiger erneuert sein durch Wiedergeburt, ich zeige das gleich, und kann trotzdem verludert sein hinterher. Psalm 74, 3. Die Schrift ist hier eigentlich von einer bestechenden Klarheit. Es geht sogar so weit, also jetzt müssen wir geschwind unseren Blick auf Israel richten, auf das auserwählte Volk. Hier war ja irdisches Heiligtum, jetzt geht die Bibel sogar so weit. Im himmlischen Heiligtum hat er nichts verderbt, der Teufel, das ist klar, kann er nicht. Aber hier im irdischen heißt es alles hat der Feind verderbt im Heiligtum. Das heißt, der Teufel hat ein systematisches Interesse, weiter zu zerstören. Es muss uns klar sein, am Teufel sein Ziel ist es nicht zuerst, nur den Sündenfall zu installieren, um dann zu warten, was passiert, sondern er ist aktiv die ganze Zeit dabei zu zerstören. Das heißt, auch Neues kaputt zu machen. Das muss uns klar sein. Wenn man das begreift, dann ändert man langsam seine Einstellung zu den Dingen auch dieser Welt. Römer 8, Vers 20. Also ihr wisst ja, ich gehe sehr gerne in die Berge und wenn ich in die Berge gehe, jedes Mal, wenn ich die Schweiz betrete, und ich betrete sie meistens durch ein oder zwei Tore, es gibt ein Tor, das ist fantastisch, wenn man über den Furka-Pass in die Schweiz runterfährt, dann kommt man am Rhone-Gletscher vorbei. Wenn du siehst, was von diesem fantastischen Gletscher, der früher an der Straße war, du konntest im Vorbeifahrer fast draufklopfen, es war genial, wenn du siehst, was da noch übrig ist, dann musst du sagen, oh, das geht kaputt. Das Klima geht kaputt, alles geht kaputt. Die Bibel sagt, dieser Sündenfall wirkt sich nicht nur in meinem und deinem Herzen aus, sondern dieser Sündenfall hat eine massive Auswirkung auf unser Leben. Ein Großteil der Krankheiten kommt von diesem Sündenfall. Natürlich kommt viel aus der Sünde, aber von diesem Sündenfall, was sich hier auf die Schöpfung auswirkt, kommt ein Großteil von dem Raubbau, das die Menschen hier letztendlich tun. Wisst ihr, kein Mensch hat gewusst, dass, ich habe es jetzt aus vierter Quelle, Es soll angeblich 1950 bereits die Russen bei einem Versuch, so etwas ähnliches wie eine Atomrakete losgegangen sei, an der finnischen Grenze und schon alles verseucht haben. Kein Mensch hat es gemerkt. Wisst ihr, was mit Tschernobyl passiert ist? Was da wirklich in die Luft gejagt worden ist, was alles auf uns runtergekommen ist? Kein Mensch. Das heißt, da ist etwas passiert beim Sündenfall, das ging bis in die tiefste Zone unseres Menschseins. Und da gehört auch dazu Römer 8,20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Das heißt, ich lebe in einer gefallenen Welt und ich bin als Mensch ein gefallenes Geschöpf. Und da kann man nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Es ist alles kaputt. Das müssen wir feststellen. Ich habe schon oft erzählt, aber es bewegt mich immer wieder. Wenn ich junge Menschen sehe, wie sie unverderbt in ihrer Schönheit, junge Menschen sind schön. Wisst ihr warum? Weil sie unverderbt sind. Du strahlst ja innere Schönheit aus. Wenn sie in ihrer Unverderbtheit ihren Lebensweg beginnen, und dann fängt der Teufel an, das Zerstörungswerk zu liefern. Ich sehe jeden Tag im Zug, wenn ich drin sitze, sehe ich bei den jungen Leuten, was da passiert. Ist furchtbar. Die Sünde zerfrisst sie. Sie vernagelt sich mit Eisen von Kopf bis Fuß. Was völlig pervers ist. Das müssen wir einfach einmal sehen. Ich habe gestern eine große Bücherlieferung gekriegt. Dann habe ich sie aufgemacht, zur Zeit der Erweckung, die hier auch das Süden sehr stark geprägt hat, 1875 und weiter, ist später durch die Pfingstbewegung kaputt gemacht worden, was mir heute noch bis in die Seele leid tut. Aber in dieser großen Erweckung, das war sehr massiv, sagen wir, in methodistischen Kreisen, da kommen da auch die Lieder vom Ernst Gebhardt, das war sehr massiv in pietistischen Kreisen. Und hier ist eine Welle der Erweckung über den Süden gegangen. Und einer der entscheidenden Erweckungsprediger, das war dann, sagen wir, der Chef vom Schlachter, wo die Schlachterbibel übersetzt hat, das war der Elias Schrenk. Einer der größten Erweckungsprediger, die wir je hatten. Der kommt von Hause bei Verena, das ist Hausen ob Verena, heißt bei Speichingen. Und was mich jetzt erschüttert hat, ich habe hier diverse so antiquarische Werke mir besorgt. Und dann mache ich meine Kiste auf und guck mir das an. Und dann ist mir erst wieder eingefallen, dass ich ja was angekreuzt hatte. Dann habe ich einmal angekreuzt und je mehr ich mir das angeguckt habe, ging es mir eiskalt den Buckel runter. Da ist ein Büchlein drin, das heißt Das Jungfrauenleben. Ich habe geschluckt und habe gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, dass auch Kinder aus gläubigen Elternhäusern, dass überhaupt Kinder verdorbt werden. Wir haben uns daran gewöhnt. Hier in der Zeit konnte ein Mann, ein Evangelist, ein Buch schreiben über das Jungfrauenleben. Und ich habe mir eisern vorgenommen, ich habe zwar nicht viel Zeit, aber ich werde das Ding abtippen und das ist frei von der Dinge. Ich werde mal gucken, ob das nicht auch was ist, was wir vielleicht langsam wieder in unser Bewusstsein zurückholen müssen, dass man die Verdorbnis auch aufhalten kann. Aber hier siehst du, früher hat es sich um das gedreht. Sag doch heute mal das Jungfrauenleben. Jungfrau hat bedeutet unberührt, unverderbt. Red doch heute über das, da lachen sie. Ich habe schon erlebt, wo ich das Wort nur benutzt habe, da lachen alle. Ist doch klar. Ich möchte nicht auf die Spitze treiben. Aber ihr wisst, was das Gegenteil ist. Prediger 3, Vers 18 und Psalm 49, 13. Ich möchte zuerst den Psalm lesen. Die sagen etwas und das hat mich tief erschüttert. Natürlich ist hier im Kontext, im Textzusammenhang, ist zuerst einmal die Sterblichkeit gemeint, dass der Mensch einfach vergänglich ist. Aber die Formulierung ist schon, die hat es in sich. Psalm 49, 13. Aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Also geht die Bibel so weit und sagt, der Mensch ist wie das Vieh. Und das hat mich doch erschüttert. Wenn man die Parallelstelle in Prediger 3 liest, wir haben lang gestritten, ich hatte die Stelle noch gut in Erinnerung, wir haben lang überlegt, dürfen wir das so brutal schreiben? Aber ich muss einfach sagen, es steht im Grundtext genau so drin. Ich lese Prediger 3, Vers 18. Und ich sprach in meinem Herzen, Es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie an und für sich Vieh sind. Das soll man ja vorstellen. Da steht das Wie nicht im Grundtext, da steht, sie sind so. Begreift ihr? Das geht natürlich unserem ganzen humanistischen, bürgerlichen Denker völlig zuwider. Das geht mir auch so. Aber wir müssen einfach feststellen, dass die Bibel sagt und dass die Bibel unzweideutig lehrt, also wirklich unzweideutig, dass beim Menschen alles kaputt ist, dass die Schöpfung kaputt ist, der Mensch kaputt ist und dass er wirklich tierische Züge entwickelt. Darum warnt auch der Paulus und sagt, ihr sollt euch in der Gemeinde auch ehemäßig nicht benehmen wie die Heiden, weil dort ist das ohne Grenze, dort geschieht letztendlich dieses triebhafte, wirklich Viehische in dieser Welt. Wenn heute darfst du das ja nicht mehr sagen, heute schreibt man schöne Bücher und sagt, wie du das alles verwirklichst, wie das alles schön ist. Wisst ihr, der Teufel geht ja nicht hin und stellt sich vor uns hin und sagt, ich möchte dich jetzt gern verführen. Sondern Verführung ist ja immer das Bösartige, dass es ganz langsam, ganz unscheinbar, ganz unsichtbar, wie Flugsand. Kennt ihr Flugsand? Der kommt durch die Ritze rein, du merkst das gar nicht. Plötzlich wunderst du dich, wo überall so kleine, kaum sichtbare, staubartige Partikel sind. Und so ist dem Teufel seine Raffinesse. Und wenn man das einmal sieht, dann muss man etwas tun, dann muss man erschrecken. Wirklich erschrecken bis aufs Blut. Und es hat auch mit uns Gläubigen zu tun. Ich zeige gleich, was mit den Ungläubigen zu tun hat. Es hat aber auch mit uns Gläubigen zu tun, weil Gott geht jetzt hin. Unter diesem großen Hintergrund, dass alles verdirbt, alles kaputt, alles zerstört ist. Und jetzt sagt er etwas in Galater 6, Vers 14. Man liest gern drüber, aber das ist eine ungeheure Aussage. Eigentlich ist es Vers 15, die zwei möchte ich lesen. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, vor Gott zählt nur auch an was Gott akzeptiert und an Wertvollem, was Neuschöpfung ist. Das heißt, etwas Neues, nicht das Alte, das Verderbte. Das ist der Todesstoß für jede Religion, wenn jemand glaubt, dass er Gott mit Werken oder mit seinem Tun etwas bringen kann. Er hat keine Chance, weil es vor Gott nicht akzeptiert wird. Nur Neuschöpfung. Ist ja brutal. Nur Neuschöpfung. Die Bibel sagt, es ist alles kaputt und gleichzeitig sagt sie aber, Gott akzeptiert nur Neues. Altes akzeptiert er nicht. Da merkst du erst, wie du als Mensch in der Falle sitzt. Du hast keine Chance. Wenn ich manchmal sehe, was für ein frommes Theater gemacht wird, muss ich sagen, könnt ihr alles aufhören. Entweder echt und neu von Gott geschaffen in der Wurzel oder sinnlos. Gott will kein Theater. Ihr müsst mal ganz langsam, ich habe es schon gemacht, es ist erschütternd. Jesaja 1 lesen. Wo Gott sagt, Gottesdienst. Er sagt, das Geblärre eurer Lieder kann er nicht mehr hören. Er sagt, was ist die Sinnlosigkeit eurer Opfer? Er geht so weit, dass er sagt, wer hat euch geheißen, meine Vorhöfe zu zertrampeln? Das war der Versammlungssaal im Alten Testament, die Vorhöfe. Müsst ihr euch vorstellen. Wir suggerieren den Leuten, wir machen ihnen weiß, und mit dem möchte ich heute Morgen aufräumen, dass wir unendlich froh sind, wenn hier einer zur Tür reinkommt. In der Urgemeinde war es so, dass die froh waren, wenn sie reinkommen durften. Wisst ihr, man läuft den Leuten nicht nach vom Evangelium her, sondern die Gemeinde hat eine Botschaft. Und darum darf sie keinen Kompromiss machen. Das, was der Harald gesagt hat, das brennt mir auf dem Herzen. Es war ungeheuer wichtig, weil wir dürfen keinen Kompromiss machen, sondern wir müssen unseren Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ausführen, in letzter Konsequenz. Aber wir dürfen nicht den Leuten nachlaufen, sonst kommt der Kompromiss automatisch. Er sagt hier, nur Neuschöpfung. Alles andere vor Gott zählt überhaupt nicht. Und jetzt geht die Bibel hin und entfaltet wie ein Fächer, wo sie aufzeigt, wie das passiert. Epheser 2, 13 und folgende. Denn, oder jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei, das sind Jude und Heiden, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden, Jude und Heide, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Jetzt sagt die Bibel also, das, was vor Gott zählt, ist Neuschöpfung. Und die Neuschöpfung geschieht sowohl bei den frommen Juden wie bei den gottlosen Heiden, wenn eine Neuschöpfung geschieht. Beim Frommen und beim Gottlosen geht es immer über den gleichen Weg. Es muss eine Neuschöpfung durch Jesu Blut geschehen. Was mir auch tief erschüttert hat, der Elias Schrenk schreibt in seiner Selbstbiografie, er kam eines Tages zum Schluss. Und die Leute haben ja stark mit der Kirche zusammengearbeitet. Die war ja noch nicht so verderbt wie heute. Und er sagt dann, er hat sich entschlossen, keine Kanzel oder kein Rednerpult mehr zu betreten. Heute muss das auf die Gemeinde, auf die Freie absolut ausweiten. Und da hat er einen wunderbaren Satz von mich erbaut, hat er gesagt, wo das Blut Jesu und die Gottessohnschaft Jesu Christi keine Heimat hat. Also wo die Botschaft, wo man Jesus Christus sein Blut nicht ehrt, sagt er, dort will ich gar nicht mehr hingehen. Es war hochinteressant, er wollte nicht hier die Vermischung. Er hat festgestellt, er kommt, predigt, die Botschaft schlägt durch, er geht weg. Und dann kommen die Truppe des Feindes, meistens durch Menschen hier vertreten, und haben das, was er gesät hat, zerstört. Und so kam er zum Schluss. Er hat gesagt, es nützt nur was, wenn ich dort bin, wo das Blut Jesu eine Heimstatt hat. Und das ist auch der Grund, wenn man hier sagt, es geschieht durch diese Neuschöpfung, durch Jesu Blut. Wenn jemand durch Jesu Blut Vergebung der Sünde empfängt, und wir wissen ja aus dem Alten Testament, immer dort, wo das Blut war, kam das Öl hin, der Heilige Geist. Und immer bei ihrer Wiedergeburt passiert das Gleiche. Zuerst reinigt der Herr nach Geist, Seele und Leib den ganzen Menschen innerlich und dann die gereinigten Teile werden dann blitzartig mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das geschieht im Bruchteil einer Sekunde. Dann werde ich in den Leib Christi hineingetauft und in der Sekunde ist jeder das erste Mal in seinem Leben erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist ja die Irrlehre, dass man gesagt hat, ach, du bist jetzt wiedergeboren und jetzt musst du Stufe 1, 2, 3, bis es kommt. Nein, bei der Sekunde der Wiedergeburt geschieht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Möchte ich jetzt nicht beweisen, es ging zu weit, wäre ein Thema für sich. Aber das ist auch der Grund, warum die Frischbekehrten so feurig sind. Leider verliert es ja. Gell? Das heißt, da geht es auch der Lauf dieser Welt, Zerstörung. Johannes, aber da kommen wir gleich drauf. Johannes 3, 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht jemand von Neuem oder von oben, kann man beides übersetzen, geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und ich lese uns dazu Titus 3, dass wir verstehen, was hier gemeint ist. Nicht, dass mir auf die Idee kommt, das Wasser wäre die Taufe, ist nicht. Titus 3. Und zwar, er sagt hier, ich lese schon ab 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß erben des ewigen Lebens würden. Er redet vom Wasserbad im Wort an anderer Stelle. Das heißt, hier sieht man etwas. Man sieht, wie Wiedergeburt geschieht. Und das ist auch die Botschaft an die Sünder. Wenn du fromm bist, fährst du in die Hölle. Ist klar? Du fährst als Frommer in die Hölle. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ein Frommer nicht gerettet wird, weil er fromm ist, sondern man kann nur gerettet werden, wenn man neu ist. Das ist ja die Botschaft der Bibel, dass sie sagt, es muss Erneuerung geschehen. Wiedergeburt. Wisst ihr, wenn ich sehe, was die Menschen alles für ein frommes Theater spielen. Wisst ihr, die Menschen sind gottlos, solange sie nicht wissen, was ich sage. Ich sage da nichts dann läuft das gottlose Spielchen ab. Aber kaum fange ich an, über den Glaube etwas zu sagen, geschieht eigentlich eine wunderbare Verwandlung. Ich bewirke meistens eine wunderbare Verwandlung. Es glaubt ihr nicht, wie wunderbar das ist. wunderbare zwei Anführungszeichen, plus eine. Nämlich in dem Moment, wie ich fromm etwas sage, sind plötzlich alle verwandelt. Jetzt sind plötzlich alle fromm. Es gibt ganz wenige, die offen sagen, dass sie gottlos sind. Aber fast alle Menschen sind dann plötzlich fromm. Und die Frömmigkeit, die könnt ihr weglegen. Sondern die Bibel sagt, es muss Wiedergeburt geschehen. Es muss dieser Geist der todischen Sünder muss wieder geboren werden. Es muss etwas Neues geschehen. Und Epheser sagt, durch Jesu Blut. Zuerst muss das Blut mich reinigen, dann erneuert mich der Heilige Geist bis in die Tiefe meines Herzens. Es gibt ein wunderschönes Bild im Jesaja 43, wo das beschrieben wird. Ich möchte betonen, wenn ich das hier schattenbildlich benutze, natürlich sind die Bibelstellen zuerst für Israel im Körper gemeint und sind direkte, ich sag mal, wirkliche Verheißungen, die so geschehen werden am auserwählten Volk Israel, wenn nämlich die dritte Ausgießung des Heiligen Geistes geschieht. Und zwar, es gibt drei Ausgießungen des Heiligen Geistes. Die erste ist die Ausgießung des Heiligen Geistes über die Juden. Die zweite ist die Ausgießung des Heiligen Geistes über die Heiden. Damit ist über Jude und Heide der Heilige Geist ausgegossen. Die zwei sind ein Leib und nach der Entrückung wird der Heilige Geist weggenommen. Und dann wird der Heilige Geist ein drittes Mal ausgegossen über die Juden. Steht zum Beispiel in Jesaja 32. Aber ich möchte das betonen. Alles, was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Insofern kann man das als Bild heranziehen. Ich möchte es uns lesen. Es ist ein herrliches Bild. Er sagt hier, gedenke nicht mehr an das Frühere und achte nicht aus das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Und jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Diese Erde ist eine Wüste. Diese Erde ist vom Sündenfall zerstört. Aber die Bibel redet von dem Weg, und damit meint sie das Evangelium, die Nachfolge. Mittendrin in dieser Wüste hat es einen Weg. Und er sagt, auf diesem Weg sind Ströme, ich ergänze es neutestamentlich, Ströme lebendigen Wassers. Dort ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er erklärt aber, was im Wege ist und was zuerst weggeräumt werden muss, dass man auf diesem Weg gehen kann, Vers 24. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Und an deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das passiert, wenn sich jemand von ganzem Herzen bekehrt. Das passiert, wenn jemand das Blut Jesu akzeptiert als einziges Reinigungsmittel für sich. Das ist ein persönlicher Akt. Wisst ihr, wir haben so viel Theorie. Du kannst im Hirn allem zustimmen. Es nützt dir nichts, du fährst in die Hölle. Sondern du musst es dir aneignen. So wie ich meine Uhr so ergreife. Ich habe die Uhr weggelangt, ich stelle sie wieder hin, ich lang sie wieder. So wie ich die Uhr ergreife, so musst du das ergreifen, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt. Wenn es heute heißt, wenn es brennt, dann musst du es annehmen. Und dann passiert es. Und dann passiert Folgendes. Er sagt dann in Kapitel 44 ab Vers 2. Und ich lese ab 3. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Das heißt, dann bricht der Heilige Geist hervor. Dann kommt die Bewässerung. Dann wird der Mensch lebendig. Und dann geht das Tote weg. Und dann ist zuerst einmal alles neu. Jetzt passiert etwas, das man gar nicht denkt. Wisst ihr, wenn etwas Neues passiert, dann kann trotzdem etwas sein. Jesaja 61, Vers 1 und folgende, ist das große Kapitel, wo der Herr Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Dass er den Menschen in die Freiheit hineinführt, dass er ihm Freudeöl gibt. Also wirklich Freude am Heil. Aber in Vers 4 steht was Interessantes. Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was verzeugten zerstört worden ist, sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht in Trümmern lagen. Wenn du das erlebst, dass du Vergebung der Sünde bekommst und dass der Herr dir die Wiedergeburt gibt, dass du mit dem Heiligen Geist erneuert wirst, und das muss man auch die Kinder der Frommen sagen, ihr kommt doch nicht in den Himmel, weil ihr Kinder von den Frommen seid, sondern ihr fahrt in die Hölle, wenn ihr euch nicht bekehrt. Es muss klar sein. Und die Bibel ist hier unzweideutig. Sie sagt, wenn aber jemand die Reinigung erlebt, wenn jemand die Wiedergeburt erlebt, dann passiert etwas. dann letztendlich werden die Trümmer wieder aufgebaut. Die Trümmer, die über Generationen waren. Das heißt ganz einfach, du wirst dann nicht mehr in den Sündenbindungen leben, die deine Vorfahren hatten. Die dein Vater, deine Mutter, dein Großvater, dein Urgroßvater. Das alles, die Sündenlinie wird gebrochen. Das heißt, die Trümmer werden aufgebaut. Ich könnte euch in meinem Leben ganz genau könnt ihr euch zeigen, wie in der ganzen Verwandtschaft bestimmte Katastrophen passiert sind. In dem Moment, wie ich mich bekehrt habe, ist das gewesen, wie wenn du mit einem Messer etwas durchschneidest. Bei mir ist es nicht mehr passiert. Es war wie durchgeschnitten. Das heißt, da kommt auch der Fluch der Vorfahren, wird durch das Blut Jesu vollständig ausgetilgt. Das heißt, es kommt etwas absolut Neues. Was die Bibel noch sagt. Sie sagt, die Trümmer werden weggeräumt. Jesaja 40, die ersten 5 Verse, ist das berühmte Tröstet, tröstet mein Volk. Dann erklärt er wieder etwas in der Folge. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und jeder Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, was hügelig ist, zur Ebene. Unscheinbarer Vers. Ich muss etwas vorausschicken. Ich erkläre jetzt etwas, das betrifft aber nicht zum Beispiel Menschen, die eine Stoffwechselkrankheit haben. Oder Menschen, die aufgrund von einer Krankheit hier seelisch leiden. Möchte ich ausdrücklich betonen. Es ist für den normalen Mensch, der sich in einigermaßen Gesundheit befindet. Ich möchte es betonen, weil das kann hier von der anderen Seite dann reinspielen. Das Störfeuer kommt von der Krankheit. Dann brauchst du Medikamente, dann hört es wieder auf. Aber hier sagt die Bibel etwas. Jedes Tal soll erhöht werden. Das heißt, diese depressiven Löcher in der Seele eines Menschen füllt der Herr auf. Das ist wieder eben. Wisst ihr, dieser krankhafte Drang, sich selber darzustellen, dieser krankhafte Drang, dieser Minderwertigkeitskomplex, den ebnet der Herr ein. Du bist zufrieden mit dir und dem Herrn allein. Das nächste. Jeder Berg und jeder Hügel wird erniedrigt werden. Dein Hochmut wird abgehauen. Der wird eingeebnet. Ihr versteht, die Depression wird aufgefüllt und der Hochmut wird abgesäbelt. Da hast du nachher eine Ebene. Warum? Vorher hat er ja geschrieben, dass man Zweifaches bekommen hat für die Sünde, nämlich eine doppelte Erlösung, damit die Herrlichkeit des Herrn sich offenbaren kann. Und sobald das passiert, offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. In der Regel geschieht das bei einem Gläubiger, wenn er gläubig wird. Bei der Wiedergeburt passieren diese Vorgänge in der Regel sofort schlagartig. Und sobald jemand durchbricht, ich habe es nun nie erlebt bei echter Wiedergeburt, dass es nicht passiert wäre. Aber, hier möchte ich jetzt stoppen. Nochmals, wenn jemand in unserer Mitte ist, wenn er das nicht erlebt, wenn er nicht wirklich innerlich erneuert wird, hat er keine Chance. Und drum kam der Heiland. Es gibt die alten Lieder. Ich singe die viel gerne, wie das, was da in den Liederbüchern drin ist. Obwohl das schaut drin teilweise. Jesus kam uns zu erlösen, preiset den Herrn. Er zertrat die Macht des Bösen, preiset den Herrn. Die alten Brüder wissen noch. Wisst ihr, Jesus kam uns zu erlösen. Drum kam der Herr Jesus, um uns aus diesem Elend herauszureißen, um uns durch sein Opfer als mitleidiger Sünder Heiland herauszuholen, um uns diese Erneuerung zu geben, dass alles neu wird. Das ist doch sein Retterherz, das der Mensch rausreißen will. Aber jetzt kommt das Problem. Jetzt sitzt hier und steht eventuell vor uns Menschen, bei denen ist das passiert. Bei mir war es der 31.05.1974, wo das passiert ist. Und jetzt plötzlich, komischerweise der einzige Tag, den ich absolut nicht leiden kann, ist der Donnerstag. Ich habe mich am Donnerstag bekehrt. Das hat mir immer. Freitag hätte mir wieder gefallen oder Mittwoch ist mir auch sehr angenehm, aber Donnerstag ist mir unangenehm. Wahrscheinlich, weil das der lange Tag war für die Banker, wo man lang schaffen musste. Denke ich, von dem kommt es. Also auf jeden Fall, das Ding ist hochinteressant, wenn man das sieht, wie das passiert bei der Wiedergeburt, wie die Menschen hier durchbrechen, wie Ströme des Wassers fließen. Und jetzt kommt das Drama. Jetzt kommt das absolute Drama, das hier passiert. Ich habe sogar bei mir beim Thema drüber geschrieben, was völlig anders, was jetzt erst kommt. Ich habe drüber geschrieben, alte Schläuche, neue Schläuche. Und zwar, jetzt geht der Herr Jesus hin und sagt plötzlich etwas, das hat mich erschüttert. In Matthäus 9, Vers 17 sagt er, man füllt nicht neuen Wein, das ist ein Bild für den Heiligen Geist, in alte Schläuche. Das heißt, in ein verrottetes Gefäß. Sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Bei der Wiedergeburt kriegst du den neuen Schlauch. Da wird der neue Wein eingefüllt, der Heilige Geist. Und dann bist du ein brennender Gläubiger. Aber jetzt passiert etwas. Wenn du nichts tust, also du musst ausdrücklich nur nichts tun, dann beginnt die Katastrophe. Also nicht, wenn du was anstellst oder Sünde begehst, sondern wenn du nichts tust. 2. Korinther 5, 17, nochmals. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Auch die Schläuche. Da passiert innerlich eine völlige Erneuerung. Aber jetzt kommt das Problem. Wenn du nichts tust, wird Satan sein Zerstörungswerk, so wie er es beim Sündenfall getan hat und so wie er es in der Schöpfung tut, wird Satan beginnen, ohne dass du es merkst, das geht still, klamm, heimlich, als Engel des Lichts, mit Täuschung, mit Raffinesse, mit allem Bösartigen, was es gibt, wird er langsam beginnen, dein inneres Leben zu zerstören. Er wird beginnen, ein Heiliger Geist kann er nicht in der Wein, der ist Gott vorbehalten. Er wird versuchen, deine Gefäße zu beschädigen. Und man kann ein Gefäß, obwohl etwas Kostbares drin ist, von außen beschädigen. Jetzt sagt die Bibel etwas Ungeheures. Der Herr Jesus sagt ausdrücklich, wenn diese Kraft des Heiligen Geistes, wenn das da ist und dein Gefäß beschädigt wird, oder wenn es alt ist, wenn es kaputt ist, wenn es vom Teufel verrottet wird, dann passiert etwas. Er sagt, dann geht praktisch der wertvolle Inhalt für dich verloren. Es geht weg. Dann kannst du wiedergeboren sein. Du kannst die herrlichste Verheißung der ganzen Bibel lesen. Du kannst alles lesen, was die Bibel hier sagt über die Erlösung. Und du hast es nicht. Das ist oft der Zustand der Gläubigen. Du hast es nicht. Nicht, weil der Herr oder der Heilige Geist bei der Wiedergeburt es dir nicht gegeben hätte. Oder weil der Herr nicht bereit wäre, der Heilige Geist wirken zu lassen. Sondern, weil dein Gefäß verrottet ist. Das ist doch das Drama. Es ist verrottet. 2. Korinther 4. Das ist übrigens der seelsorgerlichste Brief in der ganzen Bibel, 2. Korinther. Hier geht Paulus an die Wurzel. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ist das der Fall? Kennst du das, wenn man erneuert wird? Wenn du nicht mehr brennst und dann passiert es und eine Stunde später brennst du wieder für den Herrn. Also ich möchte euch mal ein ganz drastisches Beispiel erzählen und ich sage es gleich vorab, ich schäme mich heute noch dafür. Es ist auch keine Ausrede, dass ich zur Zeit der Pfingstbewegung das erlebt habe, weil ich war damals klar wiedergeboren. Ich war verführt, aber wiedergeboren. Aber es kam nicht von dem falschen Geist, es kam von mir, es kam von meinem Herz. Ich habe damals massiv stärker für bestimmte Fußballmannschaften gebetet, dass sie gewinnen, als für meine Eltern, dass sich bekehren. Muss ich vorstellen. Soll ich mir mal vorstellen. Ein Wiedergeborener. Wisst ihr, was da passiert ist? Ich hatte eine absolut glasklare Bekehrung und Wiedergeburt erlebt. Ich habe gebrannt. Meine Gefäße waren erneuert. Und dann, ich habe es ja nicht gewusst, sind meine Gefäße langsam verrottet. Und du kannst an deinen Taten, für was du betest, was du tust, kannst du ganz genau erkennen, wie du innerlich stehst. Wisst ihr, das fromme Getue in den Versammlungen, auf das gebe ich gar nichts. Ich möchte lieber Mäuslein sein, wenn einer ganz allein ist und betet, was er dann betet. Dann siehst du, wer ist. Natürlich hat der Herr mich gestraft. Ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Und schlimmer war es noch, wenn es wirklich eingetroffen ist. Da musst du ja ernstlich fragen, wer das Gebet erhört. Ich glaube nicht, dass der Herr war, der das Gebet erhört hat. Aber ihr begreift, da kann ein gleiches Bild. Also nochmal Fußball, weil ja gerade Fußball ist. Wir kamen zu einem Bruder, der als sehr evangelistisch gilt und ein Mann mit erhobener Faust. Und Alexander Seibel und ich haben ihn besucht. Der hat nicht gewusst, dass wir kommen. Wir machen die Tür auf und uns schlägt's raus aus dem Haus. In einer Lautstärke, die war schon stadionreif, ist Berichterstattung Bundesliga gelaufen. Er versteht mich richtig. Kein Urteil, aber ihm war es mindestens so peinlich wie uns. Ihr merkt was? Da passiert was. Das brennende Herz wird angebohrt. Das Gefäß beginnt zu verrotten. Die Wirkung des Heiligen Geistes geht raus. Und plötzlich, und es muss ja nicht Fußball sein. Das kann Kultur sein. Das kann Edles sein. Das kann Musik sein. Das kann sogar Frommes sein. Teufel schreckt nicht davor zurück, Frommes zu missbrauchen, um hier letztendlich sein Theater wirklich zu inszenieren. Und wir sind so dumm und fallen drauf rein. Verrottung, wenn ich nicht innerlich Tag für Tag erneuert werde, dann kann ich nicht Gott dienen. Dann kann ich als Wiedergeborener zwar hier leben, aber ich sag's mal vorsichtig, es wird gefährlich. Und die Wirkungen sind entsprechend. 2. Korinther 11, 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Jungfrau bedeutet im deutschen Sprachgebrauch unberührt. Ist übrigens im anderen Sprachgebrauch auch. Unberührt. Das heißt, Paulus sagt, er will die Gläubigen so, dass sie unberührt sind, auch geistlich. Das heißt, dass sie von der Sünde sind, wie eine Jungfrau, unberührt. Und es bedeutet, dass sie Tag für Tag innerlich erneuert werden. Dass ein Gläubiger nicht mit der Sünde leben kann, sondern dass er die Sünde brechen muss und dafür sorgen muss, dass die Trümmer weggeräumt werden, auch nach der Wiedergeburt. Und dass dieses Gefäß so ist, dass die Wirkungen des Heiligen Geistes hält. Dass er nicht verloren geht. Es kann passieren durch Wirkungen des Heiligen Geistes, da passiert nichts. Und ich möchte nochmals betonen, lasst euch nicht täuschen, es kann fromm sein. Dass wir uns richtig verstehen. Es kann fromm sein. Ich habe es lange nicht erkannt. Ich habe immer gedacht, nur Welt, nur Sünde. Bis mir mal klar wurde, ich habe Leute gesehen, die hatten die gleichen Symptome wie die, die in der Sünde gelebt haben. Wenn ich die dann näher angeguckt habe, es war Überfrömmigkeit. Es war eine mystische Frömmigkeit. Hat genauso gewirkt. Genau die gleiche Wirkung. Teuflisch raffiniert. Das heißt, wir müssen erneuert werden, Tag für Tag. Gott erwartet, dass Jungfrauen vor ihm sind. Was sagt die Bibel über Jungfrauen? Hohelied 1. Die Jungfrauen haben dich lieb. Die Jungfrauen sind die, die im Herzen der Jungfrau sind. Die lieben der Herr Jesus von ganzem Herzen. Der ihr Herz brennt. Da brauchen wir nicht sagen, wie im Sendschreiber an Ephesus, Offenbarung 2, 5, ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Sondern da brennt's. Da ist was da. Jungfrau, das ist der Wille Gottes. Dass das ein dauernder Prozess ist, der geschieht. Wenn wir uns noch Kolosser 3, 9 angucken, da sehen wir, wie Paulus das in andere Worte fasst. Er sagt hier, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Vollerkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und jetzt sagt er, es gibt kein Jude, kein Grieche, kein Heide, kein Barbar mehr, sondern alles in Christus. Und jetzt sagt er so, und jetzt zieht das neue Wesen an. Er sagt praktisch hier, es muss eine dauernde Erneuerung in deinem und in meinem Herzen geschehen, dass die Liebe zum Jesus brennend bleibe. Dass man wirklich erweckt bleibt. Wisst ihr, ich höre schon die Stimme. Der Karlmann setzt uns unter Druck. Er sagt, wir müssen, wir sollen. Sei gar nicht. Du kannst machen, was du willst. Ich mache ja, was ich will. Begriff. Plus, es wäre ein Verbrecher, wenn man sowas geistlich erkennt und es nicht sagt. Es tut mir leid, wenn die Bibel sagt, Gott akzeptiert nur Erneuerung, dann ist eben alles, was nicht erneuert ist, disqualifiziert. Wenn jemand sagt, das allein schon setzt mich unter Druck, dann muss ich sagen, dann hast du ein Problem. Aber das Problem heißt ja nicht Karl Hermann, sondern das Problem heißt der Herr und du. Das ist das Problem. Versteht? Ich möchte noch etwas ziemlich Böses nachher lesen. Wo man die Bösartigkeit auch des Herzens sieht. Aber zuerst etwas Schönes. Psalm 40, 4. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das ist das Normale. Ein neues Leben, ein neues Gefäß bewirkt ein neues Lied. Kein frommes Geschwätz, sondern ein neues Lied. Das heißt, du bist anders. Du bist anders in deiner Aussage, du bist anders in deinem Verhalten. Du strahlst diese Erlösung aus. Da merkt ein anderer, da ist ein freier Mensch. Das ist herrlich. Aber gehen wir zurück zu unseren Gefäßen. Es gibt ein Kapitel, da zucke ich jedes Mal, wenn ich da dran komme, bin ich jedes Mal erschüttert. Jeremia 48, Moab. Hier sind so Grundsätze. Da sagt Gott, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt und verflucht, wer sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Wisst ihr, das ist das Alte, was die alten Brüder immer sagten. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das heißt, man kann nicht halb Gott dienen. Der Mensch neigt zur Halbheit. Das geteilte Herz ist ein Wesensmerkmal des verlorenen Sünders. Aber auch das nicht in Ordnung mit Gott seienden Gläubiger. Der mit Gott nicht in Ordnung ist, der hat die gleichen Symptome. Und er sagt jetzt hier, Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen. Es ist sehr gefährlich, bezüglich seinem brennenden Herz sorglos zu sein. Er sagt praktisch, es war die ganze Zeit sorglos, vor der Jugend an. Man kann von der Bekehrung eine Sorglosigkeit entwickeln und kann langsam innerlich verrotten. Es lag ungestört auf seinen Hefen. Ich bin ein Bäckersohn, ich weiß, was Hefe ist. Wisst ihr, was ich mir gemerkt habe? Ich habe mir etwas gemerkt. Wenn du zu mir Hefe sagst, stinke ich sofort stinken. Es gibt nichts, das so ekelig stinkt, wie wenn du frische Hefe aufmachst. Ekelhaft. Mein Opa, der alte Bäcker, der hat solche Pakete Hefe hat er immer auspackt. Das fühlt sich auch nicht schön an zum Berühren. Das ekelt mich auch bei Berührung. Also mit Hefe bin ich auf Kriegsfuß. Aber ihr versteht, die Bibel sagt hier, Hefe, Hefen, also ekelig, stinkend. Und er sagt, wenn jemand innerlich nicht erneuert wird, und er sagt jetzt ganz klar, er lag sorglos und ungestört auf seinen Hefen, sein Gefäß, er ist nie in ein anderes Gefäß gegossen worden. Er ist nie vom Alter in ein neues Gefäß reingekommen. Das Tolle ist nämlich bei solchen Dingen, wenn du Flüssigkeit, das in der Hefe war oder sowas drin ist, gießt es in ein frisches Gefäß, verliert es der alte Geschmack. Merkt ihr was? Das Alte verliert man. Und das Neue kommt, er nimmt dann den Geruch in der Regel vom Gefäß wieder eher an. Je nachdem natürlich, was für eine Flüssigkeit. Aber er sagt hier, der Fehler Moabs war, dass er zu sorglos war, dass er ungestört war, dass er sich nicht drum kümmert hat und dass er nie in ein neues Gefäß gegossen wurde. Er hat auch nie Schweres mitgemacht. Er ist nie in Gefangenschaft gewandert. Und jetzt kommt eine ganz böse Aussage. Deswegen ist sein Geschmack nicht ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Und jetzt sagt Gott, so, und weil du nicht bereit warst, umgegossen zu werden, werde ich dich umgießen, sagt er zu Moab. Und wenn er ihn dann umgießt, dann beschreibt er es, dann geht's Moab sehr schlecht. Das kann passieren. Aber nochmals, Geschwister, ihr müsst es sehen. Die Welt ist nicht so dumm. Die spürt uns doch ganz klar ab, ob wir echt sind oder nicht. Das hat mein Bruder gesagt, man könnte mal einen Test machen. Man könnte zur Post gehen, von mir aus in Tübingen, könnte einen Brief aufgeben an alle Briefträger. Dieser Brief bitte ich auszuhändigen an die wahren Gläubigen in Albstadt. Es wäre interessant, wo der landet, oder? Wo würde der Brief wohl landen? Ihr begreift, die Welt sieht es. Die Welt erkennt, was hier passiert. Die Welt sieht bis in der Tiefe, ob hier ein Mensch ist, der ein brennendes Herz hat, erfüllt mit dem Heiligen Geist, der für den Herr Jesus geht, der ein erneuertes Gefäß hat, der umgegossen wurde, der ins neue Gefäß reinkam, der wirklich erneuert ist, oder ob es alt ist. Alt, tot, ist das Gleiche. Geistlicher Tod ist das. Da gibt es eine furchtbare Stelle. Prediger 10,1. Tote Fliegen bringen das Öl des Salbenmischers praktisch in den Prozess, dass es stinkt und verdirbt. Ich habe es jetzt frei von mir zitiert. Schlachter übersetzt alt, dass es stinkend wird. Ich habe schon mal erklärt. Ich weiß nicht, ich glaube, es war, ich hatte Macke als kleines Kind. Ich bin stundenlang bei meiner Oma im Schlafzimmer, die hatte eine wunderschöne Kommode mit einem riesengroßen Spiegel, bin ich vor dem Spiegel rumzappelt und habe Kasper gespielt. Also habe Cowboy gespielt mit und also immer, der Spiegel war mein liebstes Spielzeug. Aber was mich noch mehr fasziniert hat, meine Oma, die hatte kleine Häfele, so kleine Töpfchen, die standen da. Und die Töpfchen, die waren wunderbar. Und da hat Salbe drin gehabt. Ich kann mich erinnern, da hat eine Salbe drin gehabt, die hat wie Perle gewirkt. Strahlend wunderschön. Und obwohl ich die Bibelstelle das erste Mal gelesen habe, fiel es mir schlagartig ein. Wie schade, wenn eine Fliege in so eine schöne Salbe hineinfallen würde. Das hat mich immer erschüttert, schon als Kind. Obwohl ich die Stelle gelesen habe, habe ich gedacht, wie schade. Es hat mir immer wehgetan, selbst wenn man da mit dem Finger hat so ein Töpfchen anbrechen müssen, der überhaupt das kaputt zu machen. Es war so schön. Und so ist hier. Das geistliche Leben ist so schön. Das brennende Herz von der Herr Jesus ist so schön, aber sobald die tote Fliege kommt, oder sobald die alten Gefäße mit ihrem Verrottungsprozess Hefen entwickeln, das heißt Dreck entwickeln, wird es stinkend. Und dann wird es stinkend für mich, und dann wird es stinkend für den, der mir gegenüber sitzt. Und Gott in seiner Gnade tut dann manchmal etwas. Er kommt mir zu Hilfe. Psalm 77, 11 und 13. Ich sage es ganz ehrlich, mir gefällt es auch nicht. Aber ich sage, ich habe jetzt gerade wieder einen Prozess auf zwei Ebenen, wo das eventuell geschieht. Es ist mir jetzt schon völlig unangenehm, aber ich muss dankbar sein. 77, 11. Und ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Die rechte des Herrn ist der Herr Jesus in der Symbolik der Schrift. Das heißt, ich will erleiden, was die rechte des Herrn getroffen hat. Das heißt, ich will erleiden, was die Hand des Herrn, mein Haupt, der Herr Jesus, mir im Leben hineingibt, weil er das am besten mit mir meint, weil er dieses brennende Herz will, und weil er nicht will, dass ich untergehe mit meinen verrotteten Gefäßen. Das heißt, ich will erleiden, was er mir gibt. Da fängt es an, die wahre Unterwerfung und die wahre Nachfolge. Weil, Offenbarung 2, Vers 4, wir haben es studiert bei Offenbarung, es kann passieren, wenn das einzelne Gläubige und vor allem ganze Gemeinde tun, dass Gott dann den Leuchter der Gemeinde von der Stelle rückt, Luther hat übersetzt, umwirft, wenn ich es richtig weiß, denkt Luther, dass dann der Leuchter weggerückt oder umgeworfen wird, dass man untergeht, das ist möglich. Und um das zu verhindern, müssen wir im Herrn dankbar sein, was er hier tut. Und das, was er manchmal tut, das tut uns manchmal weh, wenn diese Erneuerung geschehen soll. Und zwar, das tut umso mehr weh, je länger es zurückliegt, je mehr er tun muss. Ich lese uns dazu nochmal eine Stelle aus Jeremia 4,3. Pflüget einen Neubruch und sät nicht unter die Dornen. Die Dornen sind diese Gewächse, die vom Sündenfall her, 1. Mose 3,17, hervorkamen. Praktisch vom Sündenfall. Donner, darum hat der Herr Jesus die Donnerkrone getragen. Die Donnerkrone war Zeichen des Fluches des Sündenfalls. Er sagt hier, pflüge den Neubruch, übersetzt, gieße in das neues Gefäß und sähe nicht mehr unter die Donner. Räumt die Trümmer weg, dass sie gar nicht mehr da sind. Aber da steht jetzt nochmal was. Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eures Herzens. Ist ja drastisch, dieses Bild. Aber Herz kann so verhärtet werden, dass, wie wenn eine Haut wachsen würde, das Herz langsam abgestumpft wird. Und dann ist kaum noch Erneuerung möglich. Und dann muss man dankbar sein, wenn der Herr drastische Dinge in meinem Leben gibt, um diese Vorhaut zu zerreißen. Und es sind dann oft Änderungen, die mir gar nicht gefallen. Wo ich tief erschüttert werde. Aber manchmal ist die Gnade Gottes, nicht immer. Aber oft ist die Gnade Gottes, der hier Vorhaut meines Herzens zerreißen will, dass ich endlich wieder frei leben kann als Gläubiger, dass endlich wieder ein brennendes Herz da ist. In Hosea 10, Vers 12, greift er dasselbe Bild nochmals auf. Ich bin sehr dankbar, dass im Alten Testament diese Vorgänge, die sich ja innerlich abspielen, dass die so bildhaft dargestellt sind. Er sagt hier, seht euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade. Das ist alles da durchs vollkommene Opfer. Pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Wisst ihr, da gehört es dazu, dass man den Herrn sucht, dass man das Angesicht des Herrn von ganzem Herzen sucht, dass man sich zurückzieht. Da hat man plötzlich Zeit und sagt, Herr, wie steht es zwischen mir und dir? Typisches Beispiel David. Furchtbare Sünde, dann kommt der Prophet und straft ihn und sagt, du bist dieser Mann, der ja im Prinzip ein Mann des Todes ist. Und der tut dann so tiefgreifend Buße, wie ich es wirklich, es erschüttert mich jedes Mal, wie ich es nirgends in der Schrift gefunden habe im Psalm 51. Bis in die letzte Faser des Herzens tut er Buße. Und dann geht's ja weiter, wenn man weiterliest, in 2. Samuel 12, Vers 20, möchte ich nicht lesen, wenn man dann weitergeht, sieht man plötzlich, was bewirkt dieses Bußgebet? Was bewirkt dieser Schrei nach Isop, nach dem Blut Jesu, dass ich gereinigt werde? Was tut der Heiland im Herzen? Und dann siehst du plötzlich, da steht, oh doch, ich lese. Und zwar, das ist so was Herrliches. Das ist das ist etwas Wunderschönes. 2. Samuel 12, Vers 20. Da passiert dann was. Und zwar, es heißt, da erhob sich David von der Erde. Wisst ihr, was das bedeutet? Er geht raus aus dem Fluch. Die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen. Er geht raus aus dem Irdischen. Er hört auf, irdisch zu denken. Wusch sich. Das heißt, er lässt sich reinigen durch Jesu Blut. Er erlaubt dem Hohepriester, der sehnsüchtig darauf wartet, uns zu reinigen, dass er reinigt. Das nächste, was er tut, salbte sich. Er erlaubt dem Herrn, mein Herz brennend zu machen, durch den Heiligen Geist mich zu salben und zog andere Kleider an, nämlich neu die Kleider des Heils, nicht mehr die dreckigen von der Sünde befleckte, sondern ein strahlendes Festkleid. Und er ging in das Haus des Herrn, das ist die Stellung in Christo, das drückt sich dann aus in der Versammlung auch. Er geht plötzlich wieder zu den Heiligen. Plötzlich ärgern dich die Gläubigen nicht mehr. Plötzlich magst du sie. Du suchst sie. Jetzt kommt das Schönste. Und betete an. Plötzlich ist ein Mann da. Der Harald hat uns ja schon gelesen. Anbetung dir, Jesus allein. Dieses Lied. Das wird allein Herrlichkeit sein. Gibt es viele, viele Versionen davor. Von diesem Old Glory Face, von dem alten Gläubigen, der erschüttert wurde, wenn er von der Erlösung las. Und da, wo die Begeisterung dann ins Herz hineinströmte. Und der Gott gedankt hat von ganzem Herzen, mit einem brennenden Herzen. Und das ist das, was heute fehlt. Wir haben zu viel verhirnte und verkopfte Gläubige. Wir haben zu wenige brennende Herzen. Und das ist das, was passiert, sobald man hier in ein neues Gefäß reinkommt. Sobald man die Hefen letztendlich rauswirft, Jeremia 18, Vers 4 zeigt nochmals etwas und sehr, sehr tiefe Bibelstelle. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Es kann passieren, dass du in der Hand des Töpfers verdirbst, weil du dich verrotten lässt innerlich. Aber, das ist doch die große Hoffnung, wir haben einen Hohepriester im Himmel, Jesus allein, der laut Hebräer 2, Hebräer 4, Hebräer 7 Mitleid mit uns hat, der einen Dienst in unseren Herzen tun will, der uns reinigen, der uns waschen, der uns salben will, der uns wirklich brennen machen will. Und jetzt heißt es hier, was dann passiert, wenn wir zu diesem Hohepriester kommen, da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Ihr versteht, was ich meine. Vielleicht ist Zeit, dass man hingeht, in sich schlägt und sagt, Herr, die Verdorbnis hat zugeschlagen. Dass man hingeht und sagt, Herr, ich bin missraten in deinen Händen. Deine Hände als Töpfer haben versucht, etwas Gutes zu machen, aber ich bin missraten. Mach etwas Neues mit mir. Beginn mit mir, wie wenn heute der erste Tag meiner Wiedergeburt wäre. Und beginn das Neue. Erneuere mich durch und durch. Nach Geist, Seele und Leib. Dass alles echt ist. So echt ist, wie es beim Kaleb war. Ihr kennt die Geschichte von Kaleb, Josua 14. Er geht hin, mit dem möchte ich auch schließen, und sagt am Schluss, so wie meine Kraft vor 40 Jahren war, und 40 ist die Zahl der Prüfung, so ist sie heute. So, was heißt? Ich brenne für meinen Heiland, für meinen Erlöser, für den Herr Jesus, für sein vergossenes Blut, für sein Opfer, für seine große Erlösung, brenne ich genauso wie in der Stunde der Wiedergeburt. Das ist das Ziel Gottes. Und wenn das passiert, dann werden die Schläuche nicht mehr zerreißen, weil die Schläuche dann neu sind. Dann bleibt die Kraft des Geistes in diesen Schläuchen drin. Dann brauchst du keine Ersatzlösungen, die nichts taugen. Sondern dann kommt die ganze Wirkung des Heiligen Geistes, die ganze Wirkung der Erlösung kommt zum Tragen. Und dann bist du ein Gläubiger, der weiß, was es heißt, dass das Reich Gottes nicht in Worten, in der Geschwätz besteht, sondern in Kraft. Und dann kommt der Sieg über die Sünde zurück. Dann kommt der Sieg über die Nöte zurück. Und dann wirst du dem Herrn folgen, Anführungszeichen, wohin er geht. Und wenn es in die tiefste Nöte geht, bist du bereit, ihm zu folgen. Und du kannst ihm folgen. Und der Teufel kann dich nicht zu Fall bringen, in dem Fall. Dann sind wir etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und dann passiert auch das, was beim David am Schluss passiert ist. Dann betest du an. dann bist du ein wahrer Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Dann bist du ein wahrer Nachfolger oder Nachfolgerin Jesu Christi. Ich bin auferzogen worden im bürgerlichen, konservativen Elternhaus. Man hat mir unter anderem beigebracht, dass Nippes nichts taugt, sondern es sollte Qualität sein. Echt. Und so ist geistlich auch. Ich möchte kein Imitat sein. Dass einst im Preisgericht der Herr sagen muss, ja, ja, die Fassade war super. Aber was so ein Zentimeter nach der Fassade kam, vergesst es, verrottet. Das möchte ich unter alle Umstände bei mir vermeiden. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich bin überzeugt, wir haben drei Gruppen von Menschen in uns. Sind immer in der Mitte, drei Gruppen. Leute, die nicht bekehrt sind. Ihr müsst euch bekehren, sonst geht ihr verloren. Ihr müsst neu werden. Du hast immer Menschen, die in Ordnung sind mit Gott. Die freuen sich über das, was ich gesagt habe. Du hast immer Menschen, die sind nicht in Ordnung mit Gott. Die müssen die Entscheidung fällen, ob es ändert oder nicht. Und das möchte ich auch hinterlassen. Die drei Entscheidungen. Bekehrung. Freude, dass alles okay ist. Oder aber aufstehe und ändern. Es steht jemand im Himmel, der wartet, der hohe Priester, der nur darauf wartet, letztlich, dass wir kommen und dass er sein Werk an uns tun kann, dass das Herz wieder brennt. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, möchte dir danken, dass du bei der Wiedergeburt unser Gefäß erneuert hast, dass du bereit warst, die Himmel zu verlassen, um das, was kaputt ist, in unserem Herzen, in unserem Leben, in dieser Schöpfung neu zu machen. Ich danke dir, dass so viele auch in unserer Mitte sind, die erneuert werden durften, die Wiedergeburt erlebt haben. Ich danke dir, dass ich es erleben durfte. Bitte aber auch für alle Menschen in unserer Mitte, die das nicht kennen, dass du sie heute rettest. Ich möchte aber auch bitte für uns alle, dass wir in uns gehen, wie unsere Gefäße beieinander sind, ob unsere Gefäße schon beginnen zu verrotten, ob wir schon beginnen, mit unserem Sinne und Trachte dieser Welt nachzugehen, ob wir mit unserem Sinne und Trachte nicht mehr brennendes Herz für dich, sondern für andere Dinge haben. Gib uns einfach Gnade und erbarme dich. Du bist unser großer hoher Priester, der Mitleid und Erbarmen mit uns hat, und wir möchten uns dir anvertrauen. Und ich bitte, dass du dein Werk in unsere Herzen tust, und wir möchten stillhalten, und dafür danke ich dir. Amen.